Deutschlandfunk Nova. Update.
Nach diesem ersten Gespräch haben wir ein gutes Gefühl.
Ein guter Austausch, zuweilen auch ein sympathischer und vor allem auch vom gegenseitigen Respekt und von der Freude geprägt.
Ich glaube, dass wir heute gemeinsam sagen können, dass die ersten Schritte auf diesem Weg gut gelaufen sind, in einer sachlichen, in einer lösungsorientierten Atmosphäre.
Es hat ein bisschen länger gedauert als geplant, bis die Generalsekretäre von CDU, CSU und FDP diese Statements abgegeben haben. Aber Peter Tauber, Andreas Scheuer und Nicola Beer sagen alle drei, die ersten Gespräche zu einer möglichen Jamaika-Koalition waren konstruktiv und positiv. Gerade sitzen Union und Grüne zusammen und da sind die Schnittmengen nicht ganz so groß. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Es wird schwierig mit Jamaika, das steht jetzt schon fest. Alle, CDU, CSU, Grüne und FDP müssen oder wollen sich treu bleiben, sind sich aber in vielen Bereichen uneinig und brauchen Kompromisse, um zusammenzukommen. Selbst zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU läuft nicht alles rund. Deshalb starten die ersten Gespräche für eine mögliche Jamaika-Koalition nach und nach. Erstmal jeder mit jedem und dann erst alle zusammen.
Wir treffen uns ja in dieser Woche zum allerersten Mal.
Also ich rechne da mit mehreren Wochen.
Das hat Kanzlerin Angela Merkel schon gesagt, bevor es heute losging. Erstmal geht es bei den Gesprächen auch um Organisatorisches. Also wer trifft sich wann, mit wem, welche Themen sind wann dran, wie lange soll das Ganze dauern. Denn es gibt keine festgeschriebenen Regeln für Sondierungs- und für Koalitionsverhandlungen. In den ersten Gesprächen heute Mittag zwischen Union und FDP sind aber auch schon Themen auf den Tisch gekommen, haben alle drei Parteien mitgeteilt. Genaueres haben sie allerdings dazu nicht gesagt. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer hat so ausgedrückt.
Es ist ein bisschen wie in der Grundlagenforscher. Die Forscher wissen, was sie suchen. Sie wissen aber nicht immer, was sie finden.
Seit dem späten Nachmittag sitzen jetzt Union und Grüne zusammen. Das wird schwieriger, hat CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer eben schon angedeutet.
Ich sag mal, das war jetzt 2 Stunden geprägt vom gegenseitigen Verständnis und vom Miteinander. Und jetzt gehen wir in die Verhandlungen mit den Grünen. Das wird auch wohl ein größeres und härteres Werkstück werden.
Die Grünen sehen das ähnlich, Parteichefin Katrin Göring-Eckardt.
Für mich sind das erstmal sehr anstrengende, sehr ernsthafte Gespräche, die wir da führen werden. Da kommen Partner zusammen, die sehr weit voneinander entfernt sind in einer ganzen Reihe von Punkten und die zum Teil bilateral nah beieinander sind.
CSU-Chef Horst Seehofer hat gestern Abend zumindest symbolisch eine kleine Brücke gebaut, hat einen Antrittsbesuch in der Parteizentrale der Grünen gemacht.
Ja, wir werden ja jetzt viele Wochen und Monate hoffentlich zusammensitzen. Und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man sich mal persönlich kennenlernt.
Allerdings gehen diesen Schritt offenbar nicht alle aus seiner Partei mit. Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat zum Beispiel von Spinnereien der Grünen gesprochen. Knackpunkt ist vor allem die Flüchtlings- und Asylpolitik. Die Union hat sich auf eine flexible Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr geeinigt. Für die Grünen ist das undenkbar. Und sie wollen auch nicht, dass die nordafrikanischen Länder Tunesien, Marokko und Algerien als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Auch der Familiennachzug ist ein Streitpunkt. Die Union will, dass Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz ihre Familien weiter nicht nach Deutschland holen dürfen. Die Grünen finden, dass das gar nicht geht. Beim Thema Klima und Energie hakt es auch. Die Grünen wollen bald nur noch abgasfreie Autos und Kohlekraftwerke dicht machen. Mit Union und FDP wird das schwierig. Grenzen und rote Linien schon zum Start der Gespräche führen zu nichts. Das sagt Politikwissenschaftler Ulrich Ahlemann im Deutschlandfunk.
Eine Koalition von so unterschiedlichen Partnern ist immer ein Kompromiss. Und da vorher rote Linien aufzubauen, führt nur dazu, dass man danach am Ende dann als Verlierer dasteht, wenn man etwas nicht durchgesetzt hat.
Wie lange die Gespräche letztendlich dauern und ob es überhaupt zu einem Ergebnis kommt, das hängt, meint Ahlemann, vor allem von Kanzlerin Angela Merkel ab.
Es kommt sehr, sehr stark auf die Moderation solcher Gespräche an. Und die liegt natürlich bei der stärksten Partei und Kanzlerin, bei Frau Merkel. Und wenn sie etwas kann, dann kann sie offensichtlich moderieren. Das zeigt sie auch in Europa und in der internationalen Politik.
Morgen ist sie allerdings erstmal nicht dabei. Da treffen sich dann Grüne und FDP. Am Freitag zum ersten Mal dann alle 4 Parteien zusammen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Union, Grüne und FDP checken die Koalitionsaussichten und im Netz wird darüber diskutiert. Christian Wöhler hat schon jetzt resigniert. Er schreibt auf Twitter, ich verspreche mir davon nicht viel. Am Ende geht es eh nur um Macht und Pestchenschieberei. Auch Anka Fitschen ist kritisch. Sie schreibt, mir persönlich gefallen einige Punkte der CDU, andere der FDP und wieder andere der Grünen. Keine dieser Parteien vertritt mich richtig und alle drei zusammen schon gar nicht. Ergin Arslan hält die Sondierungsgespräche dagegen für sinnvoll und schreibt auf Facebook, Das Leben besteht nun einmal aus Kompromissen. Zugeständnisse müssen gemacht werden. Ich hoffe jedoch, dass die Gespräche lang und zäh werden. Viel Kritik gibt es, weil sich die Grünen überhaupt mit an den Tisch setzen. HDN Köpenick ist enttäuscht. Wenn sich die Grünen an ihre eigenen Aussagen vor der Wahl halten würden, wäre Jamaika jetzt schon beendet. Es gibt aber auch Tipps und Vorschläge für die Gespräche. Hilly Knixbix zum Beispiel schreibt: Warum den Solidaritätszuschlag nicht in einen Bildungszuschlag umwandeln? Tut niemandem weh und der Bildung wäre ein großer Gefallen getan.
Was sonst noch wichtig war?
In Frankreich hat das Parlament das neue Antiterrorgesetz beschlossen. Am 1. November soll es in Kraft treten. Durch das Gesetz sollen die Behörden auf Dauer mehr Befugnisse bekommen, teilweise ähnlich denen, die seit 2 Jahren seit dem Ausnahmezustand in Frankreich gelten. Kritiker sagen deshalb, dass damit ein permanenter Ausnahmezustand zementiert wird. Die Regierung sagt, dass das nötig ist, weil es auch eine permanente Bedrohung durch den IS gäbe. In China treffen sich gerade mehr als 2300 Delegierte zum Parteitag der Kommunistischen Partei. Eine Woche dauert das Treffen. Der Kurs für die kommenden Jahre wird beschlossen. Parteichef Xi Jinping wird wahrscheinlich in seinem Amt bestätigt. In seiner Eröffnungsrede hat er nochmal klargemacht, wo er China schon jetzt und auch in Zukunft sieht.
Unsere Wirtschaft hat bedeutende Fortschritte gemacht. Wir haben ein neues Entwicklungs- und Wachstumskonzept. Wir setzen auf Qualität und Effizienz. Chinas Wirtschaftswachstum ist verglichen mit den großen Volkswirtschaften der Welt unter den besten.
Dass der chinesische Einfluss international weiter wächst, dazu trägt auch die neue US-Regierung bei, sagt Eberhard Sandschneider, China-Experte der FU Berlin, hier im Deutschlandfunk Nova. Er nennt Donald Trump den besten US-Präsidenten, der China hätte passieren können.
Trump macht dort Platz, wo China sowieso hingedrängt hätte, also hätte sich auf einen Verdrängungswettbewerb mit den Vereinigten Staaten einlassen müssen und das wahrscheinlich auch getan. Und jetzt siehe da, Donald Trump zieht sich überall zurück, belügt sich selbst und den Rest der Welt. Und China ist der heimliche Nutznießer. Das kommt Xi Jinping perfekt zu Pass.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Myanmar vor, hunderte Rohingya-Flüchtlinge systematisch getötet zu haben. Amnesty hat mehr als 120 Flüchtlinge befragt und daraus einen Bericht erstellt. Darin steht, dass Soldaten aus Myanmar Dörfer umstellt, auf fliehende Menschen geschossen und Häuser angezündet hätten. Die Organisation hat auch mit Ärzten gesprochen, die von hunderten Menschen mit Schusswunden berichten. Außerdem sollen Soldaten Frauen und Mädchen vergewaltigt haben. Menschenrechtler werfen Myanmar schon seit Monaten ethnische Säuberungen vor. Die Regierung bestreitet, dass sie die Rohingya systematisch verfolgt und sagt, sie geht nur gegen Aufständische vor. Die UNO schätzt, dass seit Ende August fast 600.000 Rohingya nach Bangladesch geflohen sind.
Was noch wichtig wird?
Bis morgen Vormittag, 10 Uhr, läuft das Ultimatum für den katalanischen Regionalchef Carles Puigdemont. Er soll bis dahin eindeutig erklären, dass er den Weg der Unabhängigkeit nicht mehr weitergehen will. Ansonsten droht die spanische Regierung damit, die Regionalregierung zu entmachten. Auf ein erstes Ultimatum hat Puigdemont ausweichend reagiert und politische Gespräche gefordert. Und an dieser Haltung wird sich wohl auch nichts ändern, wenn man dem katalanischen Regierungssprecher Jordi Turull zuhört.
La resposta serà, escolti, nosaltres reiterem el nostre compromís de diàleg.
Die Antwort wird sein, dass wir unsere Bereitschaft zum aufrichtigen Dialog wiederholen. Wollt ihr mit uns reden? Wollt ihr den Dialog? Dann sprechen wir. Das wird die Antwort sein.
In Barcelona haben gestern Abend 200.000 Menschen demonstriert gegen die Verhaftung von 2 Anführern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Die spanische Justiz wirft ihnen vor, Demonstranten gegen Polizisten aufgehetzt zu haben. Die Demonstranten sehen sie als politische Gefangene.
Und sonst in der Welt?
Die israelische Armee hat im Westjordanland 8 palästinensische Medienbüros geschlossen. Nach Informationen von palästinensischen Medien bleiben die Büros in Ramallah, Nablus, Bethlehem und Hebron für 6 Monate gesperrt und die Eingänge versiegelt. Mehrere Personen seien festgenommen worden. Laut der Armee werden die Mitarbeiter der Medienbüros verdächtigt, mit ihrer Berichterstattung Gewalt gegen Israelis zu fördern. Die palästinensische Autonomiebehörde verurteilte das Vorgehen der israelischen Armee als schweren Eingriff in die Pressefreiheit. Was sind Sklaverei-ähnliche Arbeitsverhältnisse? Darüber wird gerade in Brasilien gestritten. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat das Arbeitsministerium angewiesen, eine neue Richtlinie dazu zu überdenken. Die macht es in ihren Augen nämlich schwerer, Sklaverei-ähnliche Arbeit strafrechtlich zu verfolgen. Laut der neuen Richtlinie reichen erniedrigende Arbeitsbedingungen oder unzumutbare Arbeitszeiten als Kriterium nicht mehr aus. Vielmehr müssen die Arbeiter auch ihrer Freiheit beraubt werden.
Die Staatsanwaltschaft sieht einen Widerspruch zu internationalen Normen und den brasilianischen Gesetzen. Auch Menschenrechtler und Gewerkschaften kritisieren die neue Richtlinie und sprechen von einem großen Rückschritt. Das Arbeitsministerium sieht das anders. Die neue Regelung erhöhe die Rechtssicherheit in Streitfällen. In Brasilien haben Kontrolleure nach Angaben der Organisation Reporter Brasil zwischen 1995 und 2015 fast 50.000 Menschen aus sklavereiähnlichen Zuständen befreit. Es gibt viele Traumberufe. Henker gehört wahrscheinlich eher nicht dazu. Trotzdem gibt es in Simbabwe mehr als 50 Bewerbungen für die Stelle des Henkers. Das haben die Behörden des Landes der Zeitung Newsday in einem Interview gesagt. Demnach haben sich Frauen und Männer beworben. Das Interesse sei groß. Seit 2005 ist der einzige Henkerposten in Simbabwe nicht besetzt. Die Straftäter, die zum Tode verurteilt wurden, werden deshalb noch in den Gefängnissen des Landes festgehalten. Die Verfassung, die seit 2013 gilt, sieht vor, dass Männer im Alter von 18 bis 69 Jahren, die wegen schwersten Verbrechen verurteilt wurden, erhängt werden. Frauen werden nicht hingerichtet. Menschenrechtsorganisationen fordern, dass die Todesstrafe ganz abgeschafft wird.
Wissensnachrichten.
In China hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Menge geändert. Das Land hat riesige wirtschaftliche Fortschritte gemacht und das macht sich auch im Privatleben der Chinesen bemerkbar. Forscher aus Belgien haben sich angeguckt, wie junge Chinesen heute eine Ehe angehen. Veronika von Borries, du hast dir die Studie angeguckt. Was steht da drin?
Also die Forscher haben aus einer großen Langzeitstudie 4 Ehe-Anfangsszenarien destilliert, die in China vorkommen. Das erste ist das traditionelle Szenario. Beide Partner ziehen erst zusammen, wenn sie verheiratet sind und kriegen auch frühestens 9 Monate später das erste Kind. Früher war das der einzig ehrenhafte Weg in China. Da waren die allermeisten Ehen auch arrangiert. Die Ehepartner kannten sich oft nicht. Das ist heute etwas entspannter. Das zweite ist ein Szenario, wo beide Partner schon vor der Hochzeit zusammen wohnen. Dann gibt es noch ein Modell, wo geheiratet wird, wenn ein Kind unterwegs ist. Und das Modell, wo beide Partner sowohl zusammen wohnen, als auch ein Kind erwarten oder schon haben und dann eben erst heiraten.
Das wäre dann das, was man bei uns früher eine wilde Ehe genannt hat. Ich würde mal denken, das ist in China eher selten.
Ja, aber es nimmt zu. Also die Autoren sagen, generell gibt es einen Trend seit den 50er Jahren, dass die nicht traditionellen Wege, eine Ehe einzuleiten, zunehmen.
Warum seit den 50ern?
Damals hat die kommunistische Führung in China arrangierte Ehen verboten. Und mit dem Verbot gab es jetzt natürlich plötzlich für junge Leute die Chance, sich ihren Mann oder eben auch ihre Frau selbst auszusuchen. Und das führte dann ganz interessanterweise dazu, dass es einen sehr starken Anstieg bei den sogenannten Shotgun-Marriages gab.
Was ist das?
Also das ist ein Begriff aus dem Amerikanischen, beschreibt quasi die Situation, in der ein Bräutigam vom Vater der Braut mit vorgehaltener Schrotflinte gezwungen wird, sein Ja-Wort zu geben, üblicherweise, weil die Braut eben schwanger ist.
Das hört sich aber jetzt für mich nicht danach an, als hätten junge Leute plötzlich mehr Freiheiten.
Naja, das könnte man auch anders sehen. Also die Autoren zitieren Studien, nach denen diese Art von Hochzeit eine Art stiller Weg um eine arrangierte Ehe herum ist. Mit einer Schwangerschaft kann ein Paar die Familien halt quasi dazu zwingen, einer Hochzeit zuzustimmen, weil ein uneheliches Kind, das wäre halt noch schlechter. In den 60er Jahren war in China etwa ein Viertel aller Ehen eine sogenannte Shotgun-Wedding. Der chinesische Begriff dafür bedeutet übersetzt so viel wie verheiratet nach Kindesanordnung. Und dieser Trend, der hat sich bis in die 80er Jahre verstärkt, bis etwa 36% aller Ehen zustande kommen, nachdem die Frau schwanger geworden war.
Und was ist dann passiert?
Na, Ende der 70er hat die chinesische Führung das Land immer weiter für den Westen geöffnet. Es gab immer mehr Geld in China, immer mehr Arbeit in den Städten. Und das hat dann dazu geführt, dass junge Leute heute eben mehr Freiheiten haben. Sie sind wirtschaftlich nicht mehr so abhängig von ihren Eltern. Sie leben auch oft nicht mehr in der Nähe ihrer Eltern. Und das heißt auch, gerade in den Städten leben die meisten mittlerweile mit ihrem Partner zusammen, bevor sie heiraten. Viele entscheiden sich auch erst zu einer Hochzeit, wenn sie ein Kind erwarten. Alles in allem muss man aber sagen, China ist immer noch ein sehr traditionelles Land. Also, dass man gar nicht heiratet, ist in der chinesischen Gesellschaft eigentlich nicht vorgesehen.
Neben dem Heiratsverhalten von Chinesen ging es in den Wissensnachrichten heute auch um einen schlammspuckenden Vulkan.
Der steht auf der Pazifikinsel Java und spuckt seit 11 Jahren zehntausende Kubikmeter Schlamm. Forscher der Uni Oslo haben jetzt rausgefunden, woran das liegt. Der Schlamm stammt aus einem Reservoir direkt unter Lucy, so heißt der Vulkan.
Aber müsste das nicht nach 11 Jahren auch mal leer sein?
Leider nein, denn es ist unterirdisch verbunden mit einem anderen Vulkankomplex, der mehrere Kilometer entfernt liegt. Und von dort strömen Magma und heißes Wasser in Lucys schlammigen Untergrund und lassen den Druck dort immer wieder ansteigen, wie in einem Dampfkochtopf. Und dann kommt es eben schnell wieder zu einem neuen Ausbruch.
Ist denn ein Ende in Sicht?
In den nächsten Jahren erstmal nicht. Also wegen des Schlamms sind schon 60.000 Menschen vertrieben worden. Und an einigen Stellen ist die Schlammschicht mittlerweile 40 Meter dick.
Und zum Schluss kommen wir noch zu 48 Millionen Jahre altem Fett.
Es handelt sich um Federpflege aus der Bürzeldrüse eines Vogels. Dessen Fossil haben Forscher in der Grube Messel in Hessen ausgegraben. Das Fett hat der Vogel genutzt, um sein Gefieder wasserdicht und geschmeidig zu halten. Dass es den Forschern gelungen ist, Reste des Fettes in dem Fossil nachzuweisen, gilt als Sensation, weil sich organische Verbindungen normalerweise sehr schnell zersetzen. Die Forscher vermuten, dass in diesem Fall das Fett überdauert hat, weil es von Sauerstoff abgeschnitten war.
Wetter. Im Norden kann es heute Abend noch vereinzelt regnen. Ansonsten geht der Tag fast überall trocken zu Ende. In der Nacht zieht sich der Himmel dann aber komplett zu, bei kühlen 3 bis 12 Grad. Morgen dann überall bewölkt, im Norden mit, im Süden ohne Regen, bei Temperaturen zwischen 13 und 23 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.